Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Wellenbrecher-Podcast mit euren Lieblings-Meeresbiologie-Experten Annabel und
Eva. Hi, moin. Freut mich, wieder dabei zu sein. Die letzte Folge hast du ja gemacht, Annabel, zum Malizia. Und wir haben uns ja vor einem Monat quasi das letzte Mal gehört, beziehungsweise ihr habt uns zusammen vor einem Monat gehört. Ja. Seit Annabelle und ich uns das letzte Mal gehört haben, ist noch ein bisschen länger her. Aber heute dürfen wir wieder zusammenkommen, ja. Genau.
Ich bin wirklich gespannt, was du vorbereitet hast. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja gerade von der Nordsee-Messe zurückgekommen, wo ich mich mit Beatbags oder Beat getroffen habe. Das ist ein Partner der UN-Ozeandekade Deutschland. Und da hört ihr demnächst wahrscheinlich noch sehr viel von. Es war super, super spannend. Aber ja, dementsprechend habe ich keine Ahnung, was heute kommt. Eva, was hast du vorbereitet?
Ja, vielleicht können wir einmal kurz darüber reden, worüber wir beide letztes Mal geredet haben. Da haben wir nämlich auch schon über die Challenge 3 geredet. Mhm. Über die nachhaltige Ernährung der globalen Bevölkerung, Sustainable Nourish the Global Population. Und da ging es bei uns ja um Shrimps, richtig?
Mm, ja.
Wer erst den ersten Teil zu dieser Challenge hören will, kann da nochmal reinhören. Und heute soll es dann um ein Dilemma gehen, um das Blue Transformation Dilemma. Und später reden wir dann nochmal ein bisschen über Algen.
Okay.
Mal starten wir mit einem kleinen Einstieg. Und zwar träumen wir uns mal 20 bis 25 Jahre weiter. Und dann sind wir nämlich in einer Welt, in der fast 10 Milliarden Menschen ernährt werden wollen. Aber gleichzeitig sind eben viele Fischbestände überfischt und die Ackerflächen werden knapper und der Klimawandel verändert ja sowieso jetzt schon unsere Ozeane und in 20, 25 Jahren sieht es dann nochmal ganz anders aus. Und die große Frage ist, oder das große Problem ist, wie können wir unter diesen Bedingungen genügend gesunde Lebensmittel produzieren, ohne unsere Umwelt weiter zu belasten. Und wir denken da natürlich besonders als Meer, als Meeresbiologie-Podcast. Und es gab einen Artikel, und zwar hat die Food and Aquaculture Organization der UN zu was aufgefordert, und zwar zu einer Blue Transformation zur Bekämpfung des globalen Hungers.
Okay, was heißt Blue Transformation?
Genau, der Ziel stammt eben von dieser Organisation und das bedeutet, dass man eben eine gewisse Ernährungssicherheit schaffen will, aber gleichzeitig die aquatischen Ressourcen nachhaltig nutzen möchte und die Meere schützen möchte. Weil eben die Meere bedroht sind durch Meereserwärmung, Überfischung und Verschmutzung. Ja, und genau diese Ökosysteme liefern aber so viel Nahrungsmittel an uns Menschen, dass wir eben in dieses Dilemma rücken. Es geht da gleich ganz schnell um Aquakultur, darüber wollen wir auch noch sprechen, aber was sind überhaupt die großen Probleme, die zu diesem Blue Transformation Dilemma führen? Das ist, dass die Weltbevölkerung immer weiter wächst, also bei uns in Deutschland sieht man das jetzt zwar nicht so, das ist ja...
Ja, eher rückläufig.
Genau, es ist einfach unterschiedlich auf der Welt verteilt. Der Proteinbedarf, der steigt immer weiter, dadurch, dass die Weltbevölkerung wächst. Und Fisch ist nach wie vor eine wichtige Proteinquelle.
Für viele Menschen, ja.
Ja, genau. Und die Wildfischerei stagniert seit Jahrzehnten, weil eben auch viele Bestände maximal genutzt oder überfischt sind. Das heißt, viel mehr Fisch, wie jetzt aus der Natur geholt wird, lässt sich nicht mehr aus der Natur holen.
Ja, eher weniger. Also spannend, weniger. Dass das so angesprochen wird, weil irgendwie denkt man jetzt schon, dass viele Fischbestände überfischt sind und dass man eigentlich gar nicht weiß, wie man das überhaupt nachhaltiger gestalten kann, sollte, müsste.
Genau.
Bei einer wachsenden Bevölkerung.
Ja, wir haben ja auch schon mal über Meeresschutzgebiete in unserem Podcast gesprochen und darüber gesprochen, dass es auch gar nicht so einfach ist, dass Populationen sich erholen. Und dafür, dass sich überhaupt Populationen erholen, muss man ja erstmal weniger fischen. Aber das geht ja total gegen dem, was ich gerade erzählt habe, dass die Weltbevölkerung steigt und alle Menschen satt werden müssen. Und die Bevölkerung steigt ja vor allen Dingen auch in dritte Weltländern, in denen die Menschen vielleicht nochmal eine ganz andere Verbindung zum Meer haben und ja, ich sage mal, ganz andere Möglichkeiten haben oder weniger Möglichkeiten haben, was Ernährungsstrategien angeht.
Ja.
Weil wir sind ja eigentlich in einer privilegierten Position, wenn wir kein Fischprotein kriegen. Ich esse seit Jahren keinen Fisch, ne? Ich kriege mein Protein woanders her. Aber da haben eben nicht alle Menschen die Möglichkeit zu.
Ich bin da immer noch richtig schlecht drin, darauf zu achten, was die verschiedenen
Proteinquellen sind.
Ja, ich weiß es nicht. Ich esse halt einfach irgendwie das, worauf ich Lust habe. Und also das ist erstmal schon privilegiert an sich, aber keine Ahnung, denkst du darüber nach, ich habe heute so und so viel Proteine gegessen und ich muss noch mehr Eiweiße essen oder ich muss noch mehr Kohlenhydrate essen oder keine Ahnung.
Doch, wenn ich koche, dann überlege ich schon, okay, ja, das ist jetzt das, was mich satt macht, das ist Gemüseanteil und das ist mein Proteinanteil. Das überlege ich schon so ungefähr. Oder manchmal habe ich das auch, wenn ich gekocht habe, dass ich mir dann so denke, oh, heute war gar nichts Proteiniges dabei, morgen muss ich drauf achten oder so. Und ich weiß auch gar nicht, isst du Fisch? Oder?
Ab und zu, selten.
Ja.
Vielleicht einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate. Ich esse wie wild. Nein, wie wild nicht, aber diese Omega-3-Tabletten aus Algenextrakten, weil es ja im Endeffekt genau das ist, was der Fisch auch liefert.
Ja.
Außer der Fette und so, aber.
Genau.
Ja.
Ich esse ja gar keinen Fisch, deshalb. Und für Leute, die keinen Fisch und Fleisch essen, ist es schon, glaube ich, wichtig, ab und zu mal drüber nachzudenken, ob man genug Proteine zu sich nimmt. Mhm. Oder so auch Eisen und so an Mängel zu denken.
Ja. Den habe ich auch. Eisenmangel.
Aber ich glaube, das ist einfach auch so ein Frauending. Habe ich schon öfter gelesen. Quelle kann ich nicht dazu angeben, aber habe ich schon öfter gelesen. Okay. Gut, so viel dazu.
So viel zu Annabels Ernährungs... der Ernährung.
Der große Ernährungs...
Annabelle isst eigentlich, was sie will und nimmt dann nur Essenssupplements für Omega-3 und Eisen.
Aber du supplementierst auch Eisen?
Ja, aber ich weiß nicht, ob es hilft.
Okay. Das Thema verschieben wir mal auf wann anders. Ja. Jetzt möchte ich nämlich ganz gerne über Aquakultur sprechen. Erstmal möchte ich kurz über diesen Artikel sprechen, über den ich gerade schon angeteasert habe, der eben von dieser Organisation ist. In dem wird nämlich ein historischer Moment beschrieben. Und zwar war es im Jahr 2022, also vor 4 Jahren so, dass mehr als die Hälfte aller aquatischen Lebensmittel aus Aquakultur stammt. Und dass die Aquakultur auch weiterhin wächst, und zwar jährlich um etwa 5%. Das ist gar nicht so wenig. Das heißt, wenn wir an Lebensmittel, die ursprünglich aus dem Meer stammen, denken, stammen diese jetzt vermehrt oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus Aquakultur.
Das ist schon, dass es länger so ist. Ist ja auch viel einfacher, das hochzuskalieren als die natürlichen Fischbestände.
Genau. Und im ersten Schritt könnte man dann ja auch denken, dass es eigentlich perfekt klingt. Das ist ein System, da nehmen wir jetzt nicht so viel Einfluss auf unsere Meere, fischen keine Wildfischerei weg und haben eine gute Lösung dafür, unsere Proteinquellen zu decken. Und ja, man kann auf jeden Fall festhalten, dass Aquakultur unverzichtbar also für unsere zukünftige Ernährung ist, so wie es jetzt tatsächlich ausschaut. Aber es gibt bei Aquakultur auch ein relativ großes Aber, beziehungsweise man kann es nicht nur so einseitig betrachten. Es ist nämlich auch kein Selbstläufer, weil man kann nicht einfach denken, ich liste jetzt nämlich jetzt so ein paar Probleme auf, die mit der Aquakultur kommen.
Mhm.
Wir züchten den Fisch, also müssen wir weniger Wildfische fangen. Aber ganz so einfach ist es eben nicht, weil zum Beispiel Lachs oder Wolfsbarsch, das sind Räuber. Und das heißt, die benötigen zum Beispiel Fischmehl oder Fischöl für ihre eigene Ernährung, wenn die eben in Aquakultur gezüchtet werden. Und beides stammt häufig aus Wildfischereien.
Außer man macht's aus der schwarzen Soldatenfliege, wie wir letztes
ganz
mal gelernt
genau
haben.
Da kann man jetzt auch wieder drauf zurückkommen. Aber soweit ich informiert bin, wird das ja noch nicht im großen Stil gemacht. Mm-mm.
Ich glaube
genau
auch nicht.
Auf jeden Fall kann man sich dann fragen, ist das wirklich nachhaltig, wenn ich dann Lachse züchte, aber Wildfische fange, um diese Lachse eben zu füttern. Ein weiteres Problem ist zum Beispiel der Nährstoffeintrag. Es gibt zum Beispiel offene Netzgehege in der Aquakultur. Und durch diese gelangen Kot oder Futterreste auch direkt ins Meer. Und Folgen sind sowas wie Eutrophierung, Das heißt, dass viel mehr Nährstoffe ins Meer gelangen, worauf ein Sauerstoffmangel entstehen kann. Aber der Meeresboden, der kann sich auch verändern. Zum Beispiel kann der ja super so schlammig werden, weil da einfach so viel organisches Material drin ist, was wiederum Einfluss hat, wer am Meeresboden leben kann oder im Meeresboden.
Ja.
Ein anderes Problem der Aquakultur sind Krankheiten. Kommt ganz oft durch hohe Besatzdichten. Man kennt es ja auch zum Beispiel aus Ställen am Land, also wenn man jetzt so an Kuhhaltung denkt.
Es gibt mega coole Maschinen, die ganzen Fische impfen.
Ach, krass.
Hast du die schon mal gesehen? Da werden die so durch so einen Schlauch eingesaugt und während die da durch diesen Schlauch saugen, kommt dann halt wie man zum Arzt geht und man kriegt eine Impfung,
ja.
Kriegen die auch so eine Art Impfung. Und dann werden die weiter durch diesen Schlauch geschossen und gehen dann wieder ins Becken zurück. Und das Ganze dauert vielleicht 10 Sekunden oder so.
Ach du meine Güte, okay. Das war mir so nicht bewusst.
Es ist super cool.
Genau, also man kann sich aber trotzdem natürlich vorstellen, wenn ganz viele Fische auf kleinen Raum nehmen, dann haben Parasiten viel einfaches Spiel,
ja,
sich vorzupflanzen.
Die Haut auffressen und
Und die brauchen dann natürlich auch teilweise Medikamente. Und die werden natürlich auch verabreicht. Genau, das ist ja wie an Land auch, da kriegen ja auch Schweine, Kühe, Antibiotika oder so durchs Futter mit abgereicht.
Ja, in oft viel zu hohen Mengen, weil es einfach einfacher ist.
Ja, genau, also natürlich gibt es da auch Regularien, aber ja. Dann sind wir wieder beim Thema Ernährung, da nehmen die Menschen das mit auf, entwickeln Resistenzen. Genau,
schön,
so geht das Spiel weiter. Ja. Und ein weiteres Problem ist auch Flächen. Das Meer ist auch irgendwann voll. Das heißt, wenn diese Aquakulturen eben im Meer stattfinden, dann konkurrieren die gleichzeitig auch mit Naturschutz, mit Windparks, mit der Fischerei zum Beispiel oder Schifffahrt und Tourismus. Das sind jetzt auf jeden Fall noch andere negative Punkte, zumal diese Aquakulturen dann natürlich ganz oft in Küstennähe sind, weil man eben auch dorthin kommen muss auf eine einfache Art und Weise.
Hast du in deiner Recherche irgendwie was gefunden zu multitrophischen Aquakultursystemen, ob die oft benutzt werden, vielleicht in Europa oder so? Weil das ist eine Art von Aquakultur, wo man gleichzeitig Algen und dann noch dazu irgendwelche Austern oder so, die das Wasser vielleicht direkt filtern, dass man halt mehrere Spezies kultiviert. Hast du da irgendwie gefunden, wie weltweit das vielleicht gemacht wird oder setzen die meisten auf so Monokulturen?
Also ich habe da nichts zugelesen, das kann ich dir direkt sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel, also das ist jetzt alles so von mir her gesagt, nicht recherchiert, dass es viel schwieriger sein wird, das zu organisieren. Du brauchst ja auch, es muss viel großflächiger sein, du brauchst viel mehr Experten für einzelne Arten, sag ich mal. Auch wenn das natürlich eine Art und Weise der Aquakultur ist, die viel schonender für das ganze Umweltsystem um diese Aquakultur ist. Klingt dadurch, dass zum Beispiel Kotreste, sag ich mal, verwertet werden können für andere Arten, weil die dann eben organisches Material für zum Beispiel Austern oder so liefern. Aber ich habe nichts dazu gelesen, nee.
Okay.
Genau. Ist ein super spannendes Thema, könnte man wahrscheinlich auch eine eigene Folge mitfüllen.
Ja.
Oder vielleicht mal so ein ExpertInnen-Interview oder so. Ich kenne mich da leider auch nicht so gut mit aus.
Kenne nicht so viele Leute in der Aquakulturszene. Also wenn da jemand zuhört, schreibt uns.
Ja, aber da können wir nochmal unsere Fühler nach ausstrecken. Aber du hast schon recht, nicht jede Aquakultur ist schlecht. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich hoffe, es kam jetzt auch nicht so rüber, weil am Anfang war ja ganz klar gesagt, dass über 50% der aquatischen Lebensmittel kommen aus Aquakulturen. Das heißt, die sind eben auch wichtig. Und es gibt eben auch enorme Unterschiede zwischen den Aquakulturen, zwischen Muscheln, Austern, Garnelen, Lachs oder eben Kreislaufanlagen in Aquakulturen und auch ob es Offshore-Anlagen sind. Also Aquakultur ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Thema.
Nein, auf keinen Fall. Und ich glaube aber, jeder, der in Zukunft Fisch essen möchte, wird wahrscheinlich Fisch aus Aquakultur essen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dir da ein Fisch auf den Teller gelegt wird, der nicht aus der Aquakultur ist, vor allem wenn man jetzt noch mit denkt, dass eventuell Benzinpreise und Dieselpreise, weil viele Schiffe mit Diesel betrieben werden, ja auch steigen, plus die ganze Manual Labor und Arbeit, die damit reingeht. Das heißt, also Aquakultur wird sich einfach preislich auch in der Zukunft rechnen. Mal davon abgesehen, dass man halt das in gewisser Weise kontrollieren kann. Du kannst nicht immer kontrollieren, ob ein Fischschwarm unter deinem Schiff vorbeischwimmt. Was ja gut ist für Beifang.
Ja, stimmt, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ne? Was das angeht, ist Aquakultur natürlich auch nachhaltiger als einfach Fischerei. Genau, also vielleicht stellen wir gar nicht so richtig die richtige Frage. Wir brauchen nicht die Frage stellen, brauchen wir Aquakultur, sondern welche Form der Aquakultur ist wirklich nachhaltig? Welche Organismen oder, wie du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel multitrophische Aquakultur, dass man das eher miteinander vergleicht. Und ja, jetzt möchte ich den Schwung kriegen zu einem Organismen oder zu Organismen, die oft übersehen werden, und zwar Makroalgen. Wir können ja nicht nur Fische essen, sondern du hast ja gerade schon deine Omega-3-Supplements aus Algen angesprochen.
Ja.
Die liefern uns ja auch eben Nährstoffe. Genau. Warum überhaupt stehen Algen plötzlich im Mittelpunkt?
Heißes Thema gerade.
Hot Topic.
Also jeder, der denkt, Mikroplastikforschung geht ab, hat keine Ahnung, was in dieser Aquakultur-Makroalgen-Szene abgeht.
Genau, also Makroalgen unterscheiden sich grundlegend vom Fischen. Sie brauchen kein Futter im klassischen Sinne, kein Süßwasser, kein Dünger, kaum keine Pestizide.
Das sind jetzt deine Nuri-Blätter oder so.
Ja.
Wie heißen die? Die Sushi.
Glaube ich. Ja.
Die Dinger.
Magst du eigentlich Sushi?
Ja. Bist du Sushi oder Pizza?
Also, würde ich immer Pizza nehmen.
Okay.
Und du?
Wahrscheinlich auch Pizza. Ich mag die.
Aber ich habe
Kruste.
Ich habe in meinem Leben nie so die Verbindung zu Sushi gefunden.
Aber es gibt super leckeres Sushi mit Gurken und Avocados und so.
Vielleicht sollte ich es einfach nochmal probieren. Genau, also Makroalgen nutzen Sonnenlicht, CO2 und eben gelöste Nährstoffe mehr. Und sie wachsen auch extrem schnell. Und kommt drauf an, welche Art, aber es können auch schon mehrere Zentimeter pro Tag sein. Und sie haben außerdem hohen Proteingehalt, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Omega-3 zum Beispiel auch.
Mhm.
Und in Asien sind die längst alltäglich. Also da sind die schon in den letzten Jahrtausenden in der Ernährung angekommen. In Deutschland würde ich mal behaupten, fast gar nicht. Es sei denn, ihr esst Sushi.
Also die kann man auch super lecker als Chips essen und so.
Ja, es gibt ja auch so Algenchips. Und zwar wollte ich mal einen Blick mit dir zusammen auf eine heimische Alge werfen, die wir eben auch hier an unseren Meeren finden. Und zwar auf die Alge Saccharina latissima, den Zuckertank. Klingt ja eigentlich schon ganz lecker.
Das ist Nordsee oder Ostsee?
Beides. Also in der Nordsee vor allen Dingen und so in der westlichen Ostsee kommt die vor. Also wo es noch eher so ein bisschen salziger ist. Ja, wir suchen also eine nachhaltige Form der Aquakultur und dann stellt sich uns also die Frage, wie könnte diese aussehen? Und ein gutes Beispiel liefert eben diese Algenart, die wirklich direkt vor unserer Haustür wächst, der Zuckertank. Das ist eine große Braunalge, wird auch Kelp genannt. Die kommt eben, wie ich gerade sagte, in der Nordsee vor und in der westlichen Ostsee. Die kann mehrere Meter lang werden. Und der Name Zuckertank, der kommt von einem weißlichen Belag, der sich beim Trocknen bildet. Und der schmeckt sogar leicht süßlich, weil es sich um ein Zuckeralkohol-Manit handelt. Frag mich nichts Genaueres, ich bin keine Chemikerin, aber der sondert sich da wohl irgendwie aus beim Trocknen und der schmeckt leicht süßlich. Und Zuckertank wird in so Pilotprojekten, nenne ich es mal, und wenn man zu dem Thema forscht, eben auch schon kultiviert teilweise. Und es ist wohl relativ unkompliziert. Also im Herbst werden dann so winzige Jungalgen auf Seile angebracht und die Seile werden einige Meter unter der Wasseroberfläche befestigt und dort wachsen die Algen den ganzen Winter und das Frühjahr über und sie nutzen eben Sonnenlicht, CO2 und so die Nährstoffe, die im Meer gelöst sind. Und im Frühjahr kann es dann sein, dass diese Algen bereits mehrere Meter lang sind und können dann quasi geerntet werden. Das heißt, im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Kulturen oder zu Fischzucht benötigt dieser Zuckertank kein Ackerland, kein Süßwasser, keine Bewässerung, kein Dünger, keine Pestizide und auch kein zusätzliches Futter. Er hat sogar Vorteile, weil er Stickstoff und Phosphor direkt aus dem Meer aufnimmt und ganz allein mit den natürlichen Ressourcen wächst. Ja, jetzt ist natürlich so die Frage, wofür kann man diesen Zuckertank nutzen? Und wir haben schon gesagt, viele denken bei Algen sofort an Sushi, aber es gibt noch viel mehr Einsatzmöglichkeiten. Man kann Lebensmittel daraus herstellen, also Salate, Chips, Spitze oder auch Nudeln, so Algennudeln. Tierfutter ist eine Möglichkeit. Ich glaube, das wird vor allen Dingen auch schon ausprobiert.
Algennudeln? Ich kenne nur Linsennudeln.
Ich glaube, Nudeln gibt es mittlerweile aus richtig viel.
Ja.
Linsennudeln kenne ich auch, ja. Ich glaube, mit dem Proteinhype kam halt gleichzeitig die ganzen Versuche, weil alle Menschen mögen Nudeln, dann kamen gleichzeitig die Versuche, die Proteine in den Nudeln unterzubringen. Naja, aber auf jeden Fall wird dieser Zuckertank oder werden Algen auch für Kosmetik genutzt oder pharmazeutische Produkte, aber auch für Biokunststoffe zum Beispiel. Also man kennt vielleicht ja auch so Verpackungen, die irgendwie aus Algen gemacht werden und so. Und da könnte Zuckertank eben künftig auch eine Rolle in verschiedenen Wirtschaftsbereichen spielen. Aber es ist trotzdem kein Wundermittel.
Wenn sich da jemand mehr interessiert, es gibt ein, von der, auf EU-Ebene gibt es ein Netzwerk, das heißt EU 4LG, also 4, EU 4LG. Und die machen auch Webinare, soweit ich weiß. Können wir auf jeden Fall auch verlinken.
Ja.
Also die will damit nur sagen, dass auf der Europäischen Unionsebene auch mittlerweile anerkannt wird, wie viel wirtschaftliche Kraft in Europa potenziell hinter Algenproduktion und Algenprodukten generell stecken könnte. Und da, wie du auch, glaube ich, schon angemerkt hattest, ist auf jeden Fall Asien der größte Konkurrenzmarkt, was das angeht.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob man das noch Konkurrenz, also ob wir in Europa überhaupt schon so weit sind, dass
wir
mit Asien konkurrieren können. Genau, ja.
Wenn man jetzt nachdenkt, alle Algenprodukte, also wahrscheinlich auch die Algen, die in meinem Supplement sind, die Omega-3-Algen oder egal was, wird hauptsächlich in Asien produziert. Oder Spirulina, wenn dieses grüne Pulver manchmal in seinen Smoothie macht oder irgendwie sowas.
Superfood.
Ja, das sind ja Bakterien. Aber genau, die werden auch in China produziert. Und dann können wir noch eine andere coole Podcast-Folge verlinken. Die hatte mein Kumpel Bastian gemacht über auch Spirulina-Produktion. Ja.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall viel los. Also wer sich dafür interessiert, es gibt richtig, richtig viel, das gerade auf EU-Ebene da gerade angetreten wird.
Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wobei ich mir denke, es war auch schon mal so vor 4, 5 Jahren ein großes Thema.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, ich hatte das Gefühl schon und dann ist es so ein bisschen abgeschwacht. Aber ich meine, Dinge brauchen auch Zeit, um umgesetzt zu werden.
Das ist jetzt die zweite oder dritte solarähnliche Welle.
Ja, vielleicht. ich wollte aber vor allen Dingen nochmal sagen, dass Zuckertank oder Algen allgemein kein Wundermittel sind. Also ich habe jetzt gerade ganz viele Vorteile vorgezählt. So einfach ist natürlich auch nicht. Der Jodgehalt in Algen kann zum Beispiel sehr hoch sein und das muss bei Lebensmitteln berücksichtigt werden. Stürme oder starke Wellen können Kulturen beschädigen.
Ja.
Und da haben wir auch wieder dieses Platzproblem. Also die Flächen im Meer, die müssen mit Naturschutz, mit Schifffahrt und Offshore-Windparks abgestimmt werden. Und dann stellt sich natürlich auch die große Frage, gibt es in Deutschland überhaupt genügend Nachfrage nach Algenproduktion? Also wird sich das überhaupt lohnen, da was anzustoßen? Weil in unserer Ernährung in Deutschland ist es einfach noch nicht so etabliert und in allen anderen Wirtschaftsbereichen auch nicht. Und Wandel braucht ja einfach Zeit, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Aber dieser Zuckertank, der zeigt eben sehr anschaulich, welches Potenzial überhaupt da ist für Seaweed-Aquakulturen, sage ich mal. Aber auch, dass noch viele Fragen offen sind. Und es gibt tatsächlich ein Paper, ein Übersichtspaper aus dem Jahr 2024, an denen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts mitgearbeitet haben. Und darin zusammengefasst ist der bisherige Forschungsstand zur Algenkultivierung in Europa. Das werden wir euch auf jeden Fall auch verlinken. Ich wollte jetzt noch mal so ein paar Punkte raus erzählen. Genau, einfach damit wir, ja, da wurde einfach bewertet, welche ökologischen Leistungen Algen tatsächlich erbringen können, aber auch, wo noch die großen Wissenslücken sind. Das Paper ist von Frick et al. Und wir verlinken euch das einfach. Ich lese jetzt nicht den Titel vor, der ist sehr lang. aber die große Frage ist, kann Seaweed Kultivierung ein Baustein einer nachhaltigen Aquakultur sein? Also das Thema, worüber wir heute geredet haben. Und im Prinzip beziehen sie sich darauf, dass Algen zahlreiche Ecosystem Services liefern. Wie übersetzt man das?
Funktion?
Funktion, ja, vielleicht. Funktion, ja. Zum Beispiel, wenn man an Nahrung denkt, Lebensmittel, Tierfutter, aber auch Kosmetik, in der Pharmaindustrie, Bioplastik und eben nicht nur Sushi. Es gibt aber auch so regulierende Funktionen, wenn man an die Wasserqualität denkt. Algen nehmen Stickstoff und Phosphor auf. Sie können dadurch zum Beispiel Eutrophierung reduzieren und das Wasser auf eine Art und Weise reinigen. Also sind gewissermaßen wie natürliche Biofilter. Wenn man an den Klimaschutz denkt, Algen nehmen CO2 auf. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil nur weil etwas CO2 aufnimmt, heißt es nicht, dass es dort dauerhaft gespeichert ist. Also wenn man es zum Beispiel wieder erntet oder die Algen verrotten oder genutzt werden, gelangt ein Teil wieder zurück. Aber generell ist Potenzial in Algen vorhanden, dass eben CO2 aus der Atmosphäre gebunden wird. Es ist aber keine Wunderwaffe.
CO2 neutraler vielleicht.
Genau, ja, so kann man es vielleicht nennen, ja. Und weiterer Punkt, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass Algen auch Lebensräume schaffen. Also viele Arten, wie zum Beispiel Fische und Schnecken und auch Krebstiere, nutzen sie als Nahrung und Schutz in der Stube. Und je nachdem, wie eine Algenkultivierung ja bewirtschaftet wird und je nachdem, wie das genutzt wird und wann die geerntet werden und so weiter, ist es natürlich auch gut für unsere Meere, wenn es solche Lebensräume gibt.
Mhm.
Und es gibt auch noch sowas wie eine kulturelle Funktion. Es ist nur ein kleiner Punkt, aber in gewisser Art und Weise kann so Algenkultivierung natürlich auch Tourismus fördern, weil es einfach so ein super interessantes Thema ist, und Umweltbildung ermöglichen und regionale Produkte schaffen.
Es gibt, habe ich auf mein Instagram ist der Meeresbiologie getrimmt, gesehen, dass es in Kopenhagen oder Malmö, also gibt es auf jeden Fall jemanden, der so Kochkurse anbietet mit nur Algenprodukten. Ich weiß nicht, ob sowas auch in Deutschland gibt, aber sonst verlinke ich die Person auf jeden Fall mal. Ich fand das ein super spannendes Konzept und wenn es nicht so weit weg wäre von mir, dann würde ich das auch machen.
Dann hättest du es mal gemacht.
Ja, es ist super cool. Aber ich habe nur gesehen, dass die Kurse auf jeden Fall ausgebucht sind.
Ja, ich glaube auch, dass das cool sein kann. Ist halt so eine Nische, ne? Ja.
Ja. Und es ist, also ich finde es mega cool, die Idee. Also morgens sammeln die dann die Algen und dann mittags und bis in den Nachmittag oder so machen die dann diesen Kochkurs damit und das ist mega cool. Also.
Ja, und genau sowas meine ich, ne? Dass so eine ganz andere Kultur oder so eine andere Verbindung, sage ich mal, zum Thema Algen geschafft wird. Ja. Aber sowas braucht natürlich auch Zeit. Plus die Menschen müssen offen dafür sein, ne? Die müssen so ein bisschen Bock drauf haben. Und was sagt das Paper noch? Die AutorInnen betonen ausdrücklich, dass nicht alle positiven Wirkungen bereits ausreichend belegt sind, dass es auch relativ viele Wissenslücken noch gibt. Zum Beispiel, wie groß ist der tatsächliche Beitrag zum Klimaschutz? Das hat man ja gerade schon gemerkt, als ich über CO2 gesprochen habe. Dafür muss man erstmal ganz viel quantifizieren und forschen, um das überhaupt benennen zu können. Wie würden große Algenfarmen überhaupt lokale Ökosysteme verändern? Es ist auch nicht so richtig klar, welche Arten überhaupt am besten geeignet sind in Europa. Und man muss dann natürlich auch wieder, und da kommt natürlich auch die Politik damit rein, darüber sprechen, wie groß dürfen diese Farmen überhaupt werden, und ab welcher Größe wird sich das lohnen? Das ist dann ja die zweite Frage. Und dann natürlich noch so Fragen, welche Auswirkungen haben sie auf das Ökosystem, auf Strömungen zum Beispiel, wenn man das im großen Stil anbaut. Aber ich denke, ein Teil dieser Fragen, die hat man zum Beispiel bei Windparks ja auch, oder eben bei anderen Aquakulturen. Warum gibt es in Deutschland kaum Algenfarmen? Eigentlich hätten wir also Nordsee, Ostsee und zumindest teilweise geeignete Arten. Ich habe ja gerade über den Zuckertang gesprochen. Warum ist das also nicht so einfach? Es liegt viel an Genehmigungen. Es ist sehr kompliziert, es sind viele Behörden. Und dann kommt der große Punkt der Wirtschaftlichkeit mit rein. In Asien wird einfach deutlich günstiger produziert. Das hat verschiedene Gründe. Auch weil die Arbeitskosten da viel geringer sind natürlich. Und die Farmen da ja viel größer sein können als bei uns in der Nordsee-Ostsee. Und ein anderer Punkt ist aber auch der Punkt der KonsumentInnen. Wir essen einfach kaum Algen hier in Deutschland, ne? Also außer vielleicht Sushi oder so in Salaten. Es fehlt eigentlich der Markt. Und bei der Forschung ist es so, dass auch noch viele Fragen offen sind. Das heißt, in Europa befinden wir uns eher noch so in der frühen Entwicklungsphase. Ja, und das sind eigentlich die größten Punkte, warum das noch nicht so etabliert ist.
Okay, ich finde das gerade super spannend. Also ich bin gerade umgezogen und muss sowieso einkaufen gehen. Vielleicht setze ich mir einfach selber die Challenge, mal zu gucken, was ich so an Algenrezepten machen kann.
Ja, oder einfach auch mal zu starten, zu gucken, was überhaupt im Supermarkt angeboten wird. Das, wo man Algen kaufen kann. Also vom Asiamarkt oder so jetzt mal abgesehen. Aber
kann euch ja mal mit in meinen schwedischen Supermarkt nehmen.
Im normalen schwedischen Supermarkt.
Das ist jetzt sehr off-topic. Also in Deutschland gibt es gefühlt ein Monopol. Nee, ein Quadripol, habe ich gelernt. Mit der Lidl-Gruppe, wozu auch Kaufland gehört. Rewe, Edeka und irgendeiner fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall, in Schweden ist es ein bisschen ähnlich. Aber 51% des Marktanteils gehört einem Supermarkt, der heißt ICA. Und das ist auch der bei mir hier vor der Haustür ist. Vielleicht ist es ja ein spannendes Experiment für mich, die kommende Woche mal zu gucken, was ich für Algenprodukte... Also könnt ihr dann ab heute auf Instagram mitverfolgen, wenn ihr wollt.
Ich halte auch die Augen offen. Ich wollte nur noch zusammenfassend ein paar Worte sagen, weil ich jetzt sehr viele einzelne Kapitel hatte.
Ich weiß nicht, für mich hat es Sinn gemacht.
Okay. Genau, ich wollte nochmal zum Anfang zurück, als ich über Aquakultur allgemein gesprochen habe. Und zwar können wir schon sagen, dass wir Aquakultur brauchen werden, wenn wir künftig genügend Menschen nachhaltig ernähren wollen. Aber ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass nicht jede Form der Aquakultur automatisch nachhaltig ist. Da muss man einfach eine Lupe reinsetzen quasi und nachschauen, wo man es möglichst nachhaltig gestalten kann. Und genau hier könnten Makroalgen zum Beispiel eine entscheidende Rolle spielen. Kann aber natürlich auch sein, dass sie total nischig bleiben werden, je nachdem, wie sich das mit der Ernährung entwickelt oder wo die Forschung hingeht, was zum Beispiel Verpackungen angeht in Europa und so weiter. Aber generell kann man sagen, Makroalgen benötigen kaum zusätzliche Ressourcen. Die können die Wasserqualität verbessern, die bieten Lebensräume und liefern eben gleichzeitig diese wertvolle Biomasse voller Nährstoffe. Aber dieses Review, was ich gerade vorgestellt habe, das zeigt eben auch, es ist kein Wundermittel. Es gibt noch viele offene Forschungsfragen und vor allen Dingen wirtschaftliche Herausforderungen, aber auch rechtliche Hürden. Und deshalb liegt die Zukunft wahrscheinlich auch nicht in dieser einen einzigen Lösung, sondern in irgendeiner Kombination verschiedener nachhaltiger Aquakultursysteme. Ja. In der dann vielleicht Makroalgen auch eine Rolle spielen.
Ja, ich glaube, das ist einfach jetzt vielleicht mit dem Wissen, was wir aus Fischaquakultur und Co. haben, vielleicht einfach sinnvoll, da bedacht ranzugehen und nicht einfach nur wieder jetzt in der kompletten Kieler Förde oder so Zuckertank zu pflanzen und dann in 20 Jahren zu merken, oh, war wohl doch nicht so gut. Sondern das einfach
ganz genau
in Maßen zu machen, so wie alles im Leben.
Ja, oder erst genug Pilotkultivierungen zu machen, wo man erstmal ausprobiert und überhaupt schaut, was irgendwie bringt und was überhaupt nachhaltig ist und nicht erstmal irgendwie drauf loszustarten, wie wir das vielleicht mit der Fischerei seit 100 Jahren schon gemacht haben, im großen Stil.
Ja, super spannend.
Das war das zu dem Thema.
Das war eine schöne Zusammenfassung, fand ich. Weißt du, nicht so analytisch, wie ich das manchmal mache. Das war so ein schöner Rundumblick.
Ich hoffe, die HörerInnen könnten auch noch irgendwas dazu lernen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was gelernt bei der Recherche. Genau.
Gut, dann Reddit Post der Woche.
Reddit Post der Woche. Was hast du dabei?
Ich habe einen rausgesucht zur Karriere, weil ich dachte, das haben wir jetzt ein paar Folgen nicht besprochen. Und der ist sehr aktuell und der hat auch noch gar keine Kommentare. Deswegen dachte ich, können wir das so ein bisschen besprechen und dann könnten wir sogar einen Kommentar da lassen.
Ja.
Es ist nicht super relevant, regional jetzt, weil es, also die Überschrift ist, lohnt sich eine Promotion in Australien und was sind die Karrierechancen im ökologischen Bereich? So, wenn wir jetzt mal vielleicht rausnehmen, dass es um Australien geht,
ja,
sondern das einfach generell besprechen. Also, ich glaube, ich stecke in einem typischen Karrieredilemma. Ich lebe in Australien und habe vor etwa 8 Jahren meinen Bachelor in Wissen, also Bachelor of Science in Meeresbiologie und Ökologie abgeschlossen. Danach habe ich Nachhilfe gegeben und einige Jahre auf einer abgelegenen Station im Great Barrier Reef gearbeitet, ein Jahr für die Umweltbehörde gearbeitet, einen Job im Bereich Wasserqualität in der Regierung gehabt und war jetzt in einer privaten Unternehmensberatung tätig. Muss man dazu sagen, in Australien ist es sehr typisch, dass man nicht direkt nach dem Master direkt die Promotion anfängt, sondern vielleicht ein paar Jahre dazwischen als Technikerin oder irgendwas anderes arbeitet. Also dass nicht einfach so direkt der Studienverlauf ist.
Mhm.
Die Person schreibt weiter: Leider habe ich das Gefühl, dass sich um eine wettbewerbsintensive Branche handelt und ich, in meiner alten Uni gibt es eine Doktorandenstelle und ich habe darüber nachgedacht, mich zu bewerben. Ehrlich gesagt habe ich die Angst vor dem geringen Verdienst und davor überqualifiziert zu sein, also am Ende mit einem Doktortitel überqualifiziert zu sein. Und das Thema ist im Grunde eine Erweiterung meiner Bachelorarbeit, daher weiß ich nicht, ob mir das Spaß machen würde. Habt ihr Ratschläge und Vorschläge für die Zukunft?
Eigentlich klingt es für mich so, als würde die Person nur gern so ein bisschen ihre Nische verändern. Also, weißt du, dass...
Ja, aber dann wiederum auch nicht, wenn sie eine Person schreibt, dass es ähnlich ist wie die Bachelorarbeit und das...
Stand da irgendwo, worum die Bachelorarbeit geht? Ging es da auch schon so viel um Wasserqualität oder ging es eher so um diesen ökologischen...
Ich glaube ökologischen Thema und jetzt ist die Person mehr so im Wasserqualitätsmanagement und fragt sich halt, ob sie überhaupt qualifiziert ist, wieder zurück in die Ökologie zu gehen. Würde ich sagen, ja.
Ja, das denke ich auch. Das Einzige, was mir Sorgen machen würde, die Person schreibt schon von sich aus, dass die Person sich eben nicht sicher ist, ob das Thema ihr Spaß machen würde, ihr oder ihm. Und dann frage ich mich, hat die Bachelorarbeit dir Spaß gemacht oder nicht so? Weil wenn nicht so, dann bewirb dich vielleicht besser nicht. Dann such dir vielleicht eine andere Stelle.
Kann man da auf jeden Fall ja auch sagen, dass bestimmt, wenn man im privaten Unternehmen aktuell arbeitet, deutlich besser verdient als in der Forschung. Und das sind aber persönliche Lebensumstände, wo man irgendwie sagt, okay, den Gehaltscut nehme ich mit, dafür, dass ich halt doch relativ viele Freiheiten habe. Was hältst du von der Überqualifizierung? Weil das fand ich immer ein super spannendes Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch in verschiedenen Ländern anders. In Deutschland, wenn man einen Doktortitel hat, würde ich nicht unbedingt sagen, dass man unbedingt überqualifiziert ist. Ist jetzt meine Einschätzung von außen für viele Jobs, weil es ja schon so als etwas Positives angesehen wird. In der Schweiz wiederum wird es nicht so gerne gesehen, wenn man einen Doktortitel hat und jetzt zum Beispiel dann in einer Firma arbeiten würde.
Ich glaube, es kommt doll drauf an, in welchem Gebiet. Weil wenn du jetzt an Meeresbiologie denkst, es gibt jetzt auch in Deutschland nicht unendliche viele Meeresbiologie-Jobs, sag ich mal. Und je nachdem, wie viele AbsolventInnen dann da sind und wie die Konkurrenz da ist, dann kann es vielleicht auch sein, dass sowieso der Markt schon so geschwemmt ist, ne? Und man muss klar sagen, wenn man einen Doktor gemacht hat, dann hat man sich auf ein ganz bestimmtes Thema spezialisiert und da ist man einfach so Nischenexperte oder Expertin. Und wenn man so nach dem Master kommt, habe ich schon das Gefühl, dass man ein größeres Generalwissen hat. Und es ist schon schwierig, dann einen Job zu finden, der genau auf diese Nische, in der man eben den Doktor gemacht hat, abzielt. Mhm. Und je nachdem, wie groß die Konkurrenz dann von anderen AbsolventInnen ist, kann es halt sein, dass du dann nicht mehr die Jobs kriegst, in denen das Generalwissen, das vielleicht bei dir ja dann schon noch vorliegt, gefragt ist, weil du dich eben in den letzten 3, 4, 5 Jahren mit einer ganz bestimmten Nische beschäftigt hast. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, aber ich sehe das ein bisschen anders, weil ich finde, dass eine Doktorarbeit kann man auch so ein bisschen als Projektmanagement ansehen.
Ja, das stimmt.
Und vor allem, also die, ich habe jetzt nicht mit denen geredet, aber die Leute aus meinem Umfeld, die ihn promoviert haben und jetzt aber für Chemieunternehmen arbeiten oder so, ich bin der Meinung, die halt, dass die trotzdem den Job bekommen haben und nicht, weil sie unbedingt überqualifiziert waren, sondern eher, weil es so eine Art Anerkennung war, so, okay, du bist nicht direkt aus dem Master hier, du hast schon ein bisschen Berufserfahrung sozusagen, auch wenn es in einem komplett anderen Thema ist. Und man muss ja auch sagen, bei so Projektmanagement-Sachen ist es ja eigentlich egal, was für ein Projekt du managst, sondern es geht ja um die Skills, die du hast.
Aber ist es in der Ökologie auch so?
Ich weiß nicht, in der Ökologie ist das Einzige, was mir so vergleichsweise einfällt, sind so Behörden und sowas alles in Deutschland.
Mhm.
Und da ist es aber, da kenne ich mich gar nicht gut aus in der Branche, weil es einfach so wenig Jobs gibt. Also ich glaube, wenn du dann, ich glaube, die suchen eher Techniker und sowas alles. Aber vielleicht ist es auch völlig falsch, was ich habe keine Ahnung.
Ich glaube auch, dass es nicht so einfach ist. Ja, ich weiß nicht, was ich der Person raten soll. Vielleicht einfach mal bewerben und dann aufs Bauchgefühl hören.
Das war, ja. Ich sage auch immer, man kann sich überall drauf bewerben, weil es ja auch immer, also muss ja auch ausgewählt werden. Und dann kann man immer noch gucken. Ich schreibe wahrscheinlich viel zu viele Bewerbungen. Ich finde diesen Ansatz komisch, dass man sich denkt, oh, den Job will ich haben und dann aber erwartet, dass die Leute, die im Auswahlverfahren deinen Lebenslauf etc. angucken, dann auch denken, oh ja, die Person, also dass dieser Match, diese Match-Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering ist. Deswegen bewerbe ich mich immer auf viele Sachen und schaue, was zurückkommt. Und dann, finde ich, kann man entscheiden, okay, ich fand den Job interessant, als ich mich beworben habe, aber möchte ich das Angebot jetzt auch wirklich annehmen, für diese Firma oder Institut oder was auch immer auch zu arbeiten? Aber
ja, ich glaube, diese Person sucht nicht wirklich nach einer Promotionsstelle.
Ich glaube,
die Person muss einen Job finden, der Spaß macht.
Ja.
Also da einfach mal gucken, dass man vielleicht in einen Job reinrutscht, wo man ein paar andere Sachen lernt, sodass man andere Qualifikationen hat, um dann das zu machen, was man wirklich machen möchte. Wo es dann vielleicht nicht nur um, weiß nicht, Wasserqualität geht, sondern
Und Wissenschaft ist ein hartes Business.
Ja, ist es auch. Und ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt also dann in der Promotionsstelle besser wird, weil was man nicht vergessen darf bei einer Promotion, ist es auch viel Schreiben und so Datenanalyse. Also ja, man denkt ja ganz oft, wenn man sich irgendwo bewirbt, nur so an die Spaßsachen und übersieht das dann halt. Und gerade wenn man irgendwie in einen Job steckt, der einem nicht so Spaß macht, dann denkt man sich, oh, auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Aber so ist es ganz oft gar nicht, sondern man kann auch in dem Job, in dem man gerade steckt, einfach an ein paar Stellschrauben drehen und dann das da vielleicht auch irgendwie schön machen. Also vielleicht hast du die Möglichkeit, in dem Job, in dem du da jetzt gerade bist oder deinem nächsten Job, einfach eine Weiterbildung zu machen in die Richtung, auf die du Lust hast. Oder wenn du mehr Ökologisches machen willst, dass du vielleicht, weiß nicht, Vorträge anbietest oder einfach mal irgendwie, weiß nicht, fragst, ob du da mitwirken kannst oder so. Ja.
Ja, Fazit, redet mit ganz vielen Leuten. Networking. Leute mögen das Wort nicht, aber es ist im Endeffekt nur mit Personen sprechen. Und desto mehr Personen wir kennen, desto coolere und spannendere Möglichkeiten werden uns angeboten. Also ich meine, wie gesagt, auf dieser Nordsee-Messe, die nicht das war, was ich erwartet habe, aber ich habe mich auch nicht schlecht informiert, muss ich sagen. Da einfach mit Personen zu sprechen, die ähnlich denken wie du, also von der Firma Beats, dann es öffnen sich immer neue Möglichkeiten, wenn man einfach mit Leuten spricht, findet euer Feuer.
Genau, Kontakte knüpfen, das ist schon gut.
Ja. Wie gesagt, ich sag seit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, nein, 10 Jahre nicht, aber sehr lange, dass nicht jeder eine Promotion machen sollte. Klar, eine Doktorarbeit macht Spaß und man lernt super neue Sachen und man hat einzigartige Erlebnisse, aber es ist keinem geholfen, wenn 1000 Leute einen Doktor machen und dann alle danach völlig fertig sind.
Ja, ja.
Weil es ist nicht so leicht, wie wir alle mal denken.
Stimmt.
Ja, sehr viel Disziplin.
Okay.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir der Person geholfen haben, vielleicht ein bisschen.
Ich kann auf jeden Fall mal antworten. Und okay. Ich verlinke den Post und wenn irgendjemand noch was dazu schreiben will, ich meine, es ist, wie gesagt, es ist eigentlich Australien fokussiert, aber
ja.
Kann ja auch gerne was dazu schreiben.
Okay, ich würde sagen, das war's für diese Woche, oder? Müssen wir noch irgendwie Werbung machen? Vielleicht hört mal in Gen Z rein, da haben wir auch gerade zwei sehr ambitionierte Hostinnen.
Richtig cool. Da ging es in der letzten Folge um die Plastic Treaty. Ja, da haben sie jemanden interviewt, der mit dabei war. Also so wie Josefa, aber
cool.
Ein Doktorand aus Frankreich.
Genau, verlinken wir vielleicht auch einfach. Und sonst hören wir uns in 2 Wochen, denke ich.
Ja, tschüss.
Okay, ciao.
Wellenbrecher ist eine Initiative von ECOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion Annabel von Jakowski und Eva Räufer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Musik Florentin Seifert, Schnitt und Management Annabel von Jakowski.